Deutschlandfunk, der Tag.
Nächster Paukenschlag im Krimi um Novak Djokovic und seine Teilnahme an den Australian Open in Melbourne. Alex Hawke hat jetzt von seinem persönlichen Recht als Einwanderungsminister Australiens Gebrauch gemacht und dem Weltranglistenersten ein zweites Mal das Visum entzogen. Zurück in Abschiebehaft muss der Weltranglistenerste erst einmal nicht, aber morgen gleich zu einer Befragung bei der Einwanderungsbehörde erscheinen. Eine endgültige Gerichtsentscheidung soll dann Sonntag fallen, bevor am Montag das Turnier in Melbourne beginnt. Und im Moment sieht es nicht gerade danach aus, dass Djokovic dann auf dem Center Court in der Rod Laver Arena stehen wird. In den Augen vieler Australier überhaupt kein Beinbruch, ganz im Gegenteil.
Er ist ein selbstsüchtiger, nicht geimpfter Irrlichtender, der vor der Wahrheit wegläuft und keinerlei Respekt zeigt vor dem, was wir hier in Victoria durchgemacht haben. Sie sollten ihn schnellstmöglich ins nächste Flugzeug nach Hause setzen und sein Vater sollte ein ernstes Wort mit seinem Sohn sprechen, statt in Serbien Unsinn zu verbreiten und ein absolutes Schlamassel anzurichten.
Über die jüngste Wendung in diesem irren Fall sprechen wir mit unserem Korrespondenten Holger Senzel. Danach geht es hier in der Tag um 60 Milliarden Euro. Die will die Ampelkoalition zurücklegen und später in die Energiewende investieren, was viele allerdings für einen unzulässigen Taschenspielertrick halten, andere gar für einen Bruch der Verfassung. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat heute seine Pläne im Bundestag zur Diskussion gestellt. Mehr dazu dann im zweiten Teil. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk heute mit Jasper Barenberg.
Then in those circumstances, the court will order as follows. Paragraph 1. The decision of the delegate to cancel the applicant's temporary activity subclass 408 visa made on 6 January 2022.
Das ist die Stimme von Anthony Keller, Bundesrichter am Federal Circuit and Family Court of Australia in Adelaide. Wie er am Montag gerade verkündet, dass Novak Djokovic sein Visum zurückerhält und innerhalb von 30 Minuten aus der Unterkunft für Ausreisepflichtige zu entlassen ist.
The applicant to be released immediately and forthwith from immigration detention and, comma, without limitation thereto, comma, such release must occur by no later than 30 minutes after the making of this order.
Wird Djokovic nach diesem schier endlosen Abschiebekrimi am Montag auf dem Tennisplatz stehen oder wenige Stunden vorher schon in einem Flieger nach Hause sitzen? Auch diese letzte endgültige Entscheidung wird Bundesrichter Keller dann treffen. Aber der Reihe nach. Für den Moment hat Einwanderungsminister Alex Hawke entschieden, das Visum für den Tennisprofi ein zweites Mal zu annullieren. Was findet man dazu in der Erklärung des Ministers? Das habe ich Holger Senzel gefragt, unseren Korrespondenten für Australien.
Man kann aus dieser Erklärung an sich nicht viel herausziehen. Er hat gesagt, es ging um den Gesundheitsschutz und daher liege es im öffentlichen Interesse, ihm das Visum zu entziehen. Man kann natürlich, wenn man die Tage vorher sich anschaut, sehen, es gibt eine Menge Ungereimtheiten. Einmal was die positive Corona, also den Corona-Test von Djokovic angeht. Australien hat ja ganz strenge Einreiserichtlinie. Man darf hier nur rein, wenn man vollständig geimpft ist. Es sei denn, man hat beispielsweise eine Covid-Erkrankung überstanden, ist also geheilt. Nun gab es den Verdacht, dass bei diesem positiven Test von Djokovic vom 16. Dezember manipuliert worden sein könnte. Er hat auch falsche Angaben gemacht bei der Einreise auf diesem Formular beziehungsweise ein Mitglied seines Teams. Da ist gefragt worden, waren Sie in den letzten 14 Tagen auf Reisen? Er hat Nein eingekreuzt. Das ist aber nachweislich falsch. Das klingt jetzt nicht nach vorsätzlichem Betrug, sondern eher nach Flüchtigkeitsfehler. Aber die Regeln sind so, dass es heißt, jede Falschangabe ist ein schweres Vergehen. Und all das zusammen, und ich vermute auch die Stimmung, haben dafür gesorgt, dass der Einwanderungsminister jetzt gesagt hat, das Visum wird annulliert. Dass er sich dafür so viel Zeit gelassen hat, ist ein Indiz dafür, dass er sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat, weil das öffentliche Interesse ist natürlich riesig und das Ganze ist ein Politikum, klar.
Stichwort Stimmung. Kann man sagen, die allermeisten Menschen in Australien jubeln jetzt?
Das kann man mit Sicherheit so sagen. Also ich glaube, dass Novak Djokovic in Australien nicht viele Freunde hat, wenn man mal von der schon recht großen serbischen Gemeinde ausgeht, die es in Melbourne gibt. Die Umfragen, die Stimmung, die Leute, die sich äußern, die ist so, dass sie eigentlich alle sagen, mein Gott, wir haben hier ganz strenge Corona-Regeln. Melbourne, also die Stadt der Australian Open, hatte 262 Tage Lockdown, den längsten der Welt. Es wurden Familien getrennt, die sich anderthalb Jahre lang nicht gesehen haben, nicht zur Hochzeit, nicht zur Beerdigung konnten. Und dann kommt dieser Mann, ist ungeimpft, ist Tennismillionär und will da auf den Court. Also er hat hier nicht viele Freunde und die Stimmung ist eher wirklich so, dass man schon lange die Australier gesagt haben, setz den Mann in ein Flugzeug und ab mit ihm nach Hause.
Ganz so leicht ist es aber offenbar jetzt doch nicht. Die Anwälte von Djokovic haben ja schon Einspruch erhoben. Welche Möglichkeiten bleiben denn jetzt? Ich meine, das Turnier beginnt ja am kommenden Montag.
Also Richter Anthony Kelly, das ist derselbe Richter, der am Montag gegen die Abschiebung entschieden hat. Allerdings aus formalen Gründen, weil Djokovic unter Druck gesetzt worden sei bei der Befragung am Flughafen. Also er konnte gar nicht anders. Der hat für morgen alle Parteien zusammengerufen zu einem Gespräch. Das heißt Djokovic bzw. seine Anwälte und die Vertreter der australischen Regierung. Und die wird er sich anhören und da wird er entscheiden, wie es weitergeht. Also ob es möglicherweise ein Übergangsvisum gibt oder nicht. Oder ob Djokovic in eine Abschiebeunterkunft muss, in dieselbe, in der er schon mal war und dort bis zu seinem Abflug seiner Abschiebung warten muss. Das wird der Richter dann entscheiden. Also es gibt immer noch eine Möglichkeit, dass er bei den Australian Open ab Montag spielen darf. Allerdings halte ich das für extrem unwahrscheinlich.
Vor allem mit Blick auf die ganzen Ungereimtheiten und alles, was wir über das jetzt zuweilen auch zweifelhafte Verhalten von Djokovic selber in den letzten Tagen auch gelernt haben. Bleibt es am Ende nicht aber doch rätselhaft, warum es dieses ganze Hin und Her überhaupt gegeben hat? Erst eine Ausnahmegenehmigung erteilt, dann widerrufen. Da gibt es ja auch Kritik an alle Seiten, an die Adresse von allen Seiten, oder?
Ja, also da haben sich die australischen Behörden auch nicht mit Ruhm bekleckert. Es gab ein riesiges Kompetenzwirrwarr, ein Informationshickhack. Da wusste die Linke zum Teil nicht, was die Rechte tat. Tennis Australien hat dafür gesorgt, dass Djokovic diese Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Der Bundesstaat Victoria hat gesagt, ja, wir werden daraufhin ein Visum erteilen. Die Zentralregierung hat daraufhin gesagt, nein, es gibt doch kein Visum. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle. Der Bundesstaat Victoria ist sozialdemokratisch regiert, also von Labour. Die Regierung in der Zentrale ist konservativ. Also es gab ein riesiges Wirrwarr und da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Wobei man natürlich auch sagen muss, auch Djokovic hat durch seine Geheimniskrämerei und sein rätselhaftes, zum Teil widersprüchliches Verhalten dazu beigetragen, klar.
Und jetzt droht ihm ja, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, sollte es bei dieser Entscheidung bleiben, eine 3-Jahres-Sperre. Das heißt auch keine Chance, das, was er jetzt versuchen wollte, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu machen, den 21. Grand Slam-Titel zu erringen. Bei allem, was wir auch über Djokovic gelernt und erfahren haben in den letzten Tagen, ein bisschen Mitleid mit dem Weltrang-Tennislisten-Ersten oder gar keins bei Ihnen?
Also ich habe überhaupt kein Mitleid mit dem Mann. Und das darf natürlich nicht Maßstab sein, dieser ganzen Geschichte. Das macht es ja auch so schwer. Ich meine, der Mann macht es einem leicht, ihn nicht zu mögen, aber das alles darf natürlich keine Rolle spielen. Aber das ist in der Tat so. Wenn diese Entscheidung Bestand hat, dann darf er 3 Jahre lang nicht wieder nach Australien einreisen.
Den Haushalt in Ordnung halten, das wird von Christian Lindner verlangt, wie von jedem anderen Finanzminister vor ihm auch. Andererseits hat sich die neue Ampelkoalition gerade beim Klimaschutz ja viel vorgenommen und muss dafür entsprechend viel staatliches Geld einplanen. Dabei ist doch der Schuldenberg schon jetzt bedrohlich gewachsen, um die Härten der Corona-Pandemie aufzufangen. Sparen also und investieren zwischen diesen beiden Polen muss sich der FDP-Politiker bewegen. Bei dem Versuch ist dann am Ende allen Seiten irgendwie recht zu machen. Und das klang dann heute im Bundestag bei Christian Lindner manchmal so.
Stabilität, Wachstum, Innovation und Fairness.
In unserem Hauptstadtstudio hat Jörg Münchenberg heute Vormittag den Auftritt des Finanzministers im Bundestag ganz in voller Schönheit und voller Länge beobachtet, hat sich auch die ganze Rede und die Debatte im Anschluss angehört. Grüß dich, Jörg.
Hallo, Jesper.
Welche Linie in groben Zügen in der Finanzpolitik hat Christian Lindner denn heute skizziert?
Also ich fand, das war wirklich eher eine nüchterne Rede, betont sachlich. Da hat niemand jetzt mit Visionen ist da ans Rednerpult im Reichstag getreten, sondern das war wirklich ein zurückhaltender Finanzminister, der sich eigentlich, fand ich, in großen Linien an den Koalitionsvertrag auch gehalten hat. Also zum Beispiel wird man natürlich diese 60 Milliarden, diese umstrittenen aus dem letzten Jahr, will man verlagern in diesen Klimafonds. Das hat Lindner heute nochmal bekräftigt. Auch ein bisschen FDP war auch schon mit dabei. Also zum Beispiel will der Bundesfinanzminister ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten. Er hat auch gesagt, dass die Staatsverschuldung schrittweise reduziert werden soll. Es soll auch keine Steuererhöhungen geben. Also das war dann schon auch ein bisschen, ist da liberale Programmatik durchgeschimmert. Aber im Großen und Ganzen hat Lindner wirklich eine nüchterne Rede gehalten. Er hat auch plant noch ein Corona-Steuergesetz. Das soll 30 Milliarden Euro umfassen. Da geht es zum Beispiel um eine großzügigere Verrechnung von Verlusten oder auch die Steuerfreiheit für den Pflegebonus. Aber es ist halt auch klar geworden, viel Gestaltungsspielraum hat dieser Finanzminister erst einmal nicht wegen der Corona-Krise. Die Kassen sind leer und es bleibt natürlich auch Restrisiko, wie sich Corona in diesem Jahr entwickeln wird.
Und er hatte auch eine gute Nachricht heute im Bundestag, oder? Wenn ich mir richtig gemerkt habe, über 20 Milliarden an neuen Schulden, die er jetzt nicht machen will. Was hat es damit auf sich?
Genau, also man hat auch festgestellt, dass der Bund eben doch nicht, also ursprünglich waren es ja 240 Milliarden, die Neuverschuldung, Rekordneuverschuldung im letzten Jahr, die hatte man veranschlagt. Und jetzt hat man nochmal geschaut, wie viel hat der Bund davon wirklich abgerufen und hat festgestellt, also dass knapp 25 Milliarden braucht der Bund nicht. Eigentlich könnte man dazu noch diese 60 Milliarden, um die so viel gestritten wird, auch mit dazu rechnen, aber die will Lindner eben für die Klimawende verwenden.
Bleiben wir noch mal kurz bei den 24 Milliarden. Ich habe mir nämlich eine Passage ausgesucht, wo Christian Lindner darauf eingeht.
Trotz des Nachtragshaushaltes müssen 24,8 Milliarden Euro weniger Schulden gemacht werden, als von der Vorgängerregierung geplant. Damit wird die Nettokreditaufnahme reduziert. Wir tun also das, was nötig ist. Aber es wird nicht ausgereizt, was möglich wäre.
Also da hören wir schon die Grundlinie heraus bei Christian Lindner. Er bleibt dabei, was vor allem die FDP will und in den Koalitionsvertrag eingebracht hat. Solide Finanzen, das ist das oberste Gebot. Und da feiert er schon mal, dass es weniger Schulden sein sollen, als ursprünglich mal eingeplant. Aber du hast es angesprochen, diese 60 Milliarden. Da wird ja jetzt schon länger drum gesprochen, weil wir schon aus dem Koalitionsvertrag wissen und aus den ersten Auftritten im Bundestag 60 Milliarden Euro an Krediten, die eigentlich für die Bewältigung der Corona-Pandemie gedacht waren, die sollen jetzt umgewidmet werden. Warum ist das aus Sicht von Christian Lindner und aus Sicht der Ampelparteien denn unumgänglich?
Ja, also ich würde mal sagen, also natürlich zum einen klar, die Klimawende, das ist das Hauptprojekt dieser Ampelkoalition, die kostet maßlos viel Geld. Das Geld hat man nicht, also muss man es irgendwo hernehmen. Und wenn man sich nochmal erinnert, SPD und Grüne hätten ja kein Problem gehabt, die Schuldenbremse anzupassen. Man könnte auch sagen, ein bisschen aufzuweichen, dass man eben auch in den nächsten Jahren mehr Schulden machen kann zur Finanzierung dieser Klimawende. Das hat die FDP strikt abgelehnt. Und jetzt räumt man sozusagen das Thema einfach ab und sagt, naja, wir hatten eben im letzten Jahr diese riesige Neuverschuldung. Da hat man viele Nettokredite, also eben insgesamt 85 Milliarden Euro hat man nicht abgerufen und von diesen 85 Milliarden daneben eben diese 60 Milliarden. Das ist natürlich auch würde ich mal sagen, ein Goodie auch an die FDP, eine Gesichtswahrung, weil dadurch natürlich auch der Bund jetzt in diesem Haushaltsjahr 2022 deutlich weniger Schulden auch machen muss. Also es ist eine Notoperation zur Gesichtswahrung. Manche sagen aber eben auch, das sind schon haushaltsrechtliche Taschenspielertricks, was da gemacht wird.
Und deswegen will ja auch die Union insbesondere, die das kritisiert, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Lassen Sie erstmal noch hören, was der CDU-Politiker Mittelberg gesagt hat heute, genau zu diesem Punkt.
Der Klimaschutz, da haben Sie völlig recht, ist ein Kernanliegen der Nachhaltigkeit. Aber auch verantwortlich geführte Haushalte sind ein ganz grundlegendes Anliegen und eine grundlegende Frage nachhaltiger Politik.
Das war also das, was wir auch schon gehört haben. Das wird als Haushaltstrickserei verurteilt und jetzt will die Union also vors Verfassungsgericht ziehen. Kann man schon sagen, ob das Aussicht auf Erfolg haben wird?
Kann man eigentlich nicht, weil es gibt eben viele Experten auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Die Kritiker sagen einfach, dieser Nachtragshaushalt im letzten Jahr, von dem ja jetzt diese 60 Milliarden abgezweigt werden, der war da für die Pandemiebekämpfung. Und das ist eine Notlage, die eben auch die Schuldenbremse im Grundgesetz vorsieht. Jetzt plötzlich nimmt man einfach 60 Milliarden für den Klimaschutz, für den Transformationsprozess. Das hat eben formal überhaupt nichts mit der Corona-Bekämpfung zu tun und auch zum Beispiel der Bundesrechnungshof hat das scharf kritisiert, hat gesagt, das sei nicht in Ordnung, dass man das einfach abzweigt und hat auch gesagt, zum Beispiel die Klimakrise sei keine akute, keine plötzlich auftretende Krise, das müsse man dann also schon bitteschön aus normalen Haushaltsmitteln finanzieren. Also mit anderen Worten, wenn man es mal zuspitzen wollte, sagen eben die Kritiker auch, und dazu gehört der Bundesrechnungshof, das ist schon auch ein Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse.
Kann man das also technisch machen, ist die eine Frage. Ist das verfassungsrechtlich überhaupt sauber? Da müssen wir einfach, denke ich, abwarten, was dann am Ende ein Gericht darüber entscheidet. Aber die wichtigste scheint mir doch zu sein, macht das Sinn? Ist das der richtige Schritt, jetzt erst einmal Geld zurückzulegen, weil alle wissen, da kommen auf den Staat gigantische Herausforderungen zu und eben auch gigantische Aufgaben und damit auch Ausgaben. Was meinst du zu diesem Thema? Was hältst du von diesen 60 Milliarden, die da jetzt erstmal in der Rückhand sind?
Also ich finde, es hat schon ein Geschmäckle. Und wenn man mal zurückdenkt, in der Opposition hätte das die FDP kategorisch und ganz empört ein solches Manöver abgelehnt. Jetzt in der Regierungsverantwortung sieht man die Sachen natürlich naturgemäß anders. Du hast es gesagt, also die Ampel hat natürlich große Projekte. Die Klimawende ist ja nicht nur irgendein Projekt, sondern viele sagen eben auch überlebensnotwendig. Wir haben ja nicht aber nur das, wir haben ja auch die Digitalisierung zum Beispiel. Es fehlt Geld an den Schulen, im Bildungswesen, in der Infrastruktur. Also das alles kostet tatsächlich immens viel Geld. Und die Frage ist schon, woher soll das kommen, wo die Kassen doch leer sind wegen der Corona-Pandemie? Und die Schuldenbremse muss eben auch eingehalten werden. Also insofern würde ich sagen, das ist schon eine naheliegende Operation, die man auch schon rechtfertigen kann.
Also jetzt noch mal ein bisschen Geld bunkern, weil es viel Geld brauchen wird in den nächsten Jahren. Nun erinnere ich mich jedenfalls daran, dass im Wahlkampf die Grünen, und da waren die, glaube ich, nicht die einzigen, mal haben durchrechnen lassen, wie viel staatliche Investitionen eigentlich gebraucht werden bei diesen ganzen Stichworten Digitalisierung, Infrastruktur, Schulen und so weiter und von der Energiewende noch gar nicht zu sprechen. Da kamen die auf einen Betrag von 60 Milliarden im Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt haben wir 60 Milliarden verteilt auf 4 Jahre. Ist schon jetzt absehbar, man muss die Frage stellen, reicht das oder müssen sie sich noch andere Möglichkeiten überlegen, an Geld zu kommen?
Also man kann, glaube ich, schon sagen, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, zum Beispiel vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung gibt es auch Zahlen und die sagen zum Beispiel, allein die Dekarbonisierung von Wirtschaft und Staat, die kosten in den nächsten 10 Jahren bis zu 800 Milliarden Euro. Das muss natürlich nicht alles der Staat aufbringen, aber es ist ganz klar, es wird enorm teuer, zum Beispiel die Stahlindustrie umzustellen auf grünen Wasserstoff. Man will der Industrie natürlich auch helfen im globalen Wettbewerb. Man kann ja hier nicht alles teurer machen, Energie verteuern und die Unternehmen können dann nicht mehr bestehen im globalen Wettbewerb. Also wird es auch da einen Ausgleich geben. Man muss Gaskraftwerke vorhalten, die eben, wenn kein Wind bläst, dass die dann doch auch Strom liefern können, Stichwort Versorgungssicherheit. Also ist das ganz klar, das kostet enorm viel Geld und die 60 Milliarden werden bei weitem nicht ausreichen, dass die Koalition oder die Ampel hier ihre Projekte finanzieren kann.
Das heißt mit anderen Worten, wie viel Geld der Staat investiert, wie viel Geld von Seiten der Privatwirtschaft kommt und auch wie viel Geld wir alle gewissermaßen in den Topf tun müssen und wie man das dann sozial abfedert im Sinne und für den Klimaschutz. Das wird quasi die wichtigste oder eine der wichtigsten laufenden Fragen in den nächsten Jahren sein.
Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Und deswegen ist eben auch Christian Lindner spielt da eine die zentrale Rolle, weil er muss das irgendwie finanzieren. Und ich wage mal die Prognose, diese 60 Milliarden, es gibt ja noch andere Überlegungen, dass man zum Beispiel über die Deutsche Bahn Schulden aufnehmen kann. Also man wird weiter kreativ sein müssen, um hier noch mehr Mittel an Land zu holen, um dieses enorm teure Projekt zu finanzieren.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Freitag, dem 14. Januar 2022. Danke fürs Hören, ein schönes Wochenende. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.